Heute ist Mittwoch, der 29.05. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, wir reden heute über den Angriff auf Rafah und über eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung in Israel und Palästina. Dafür nehmen wir uns heute ein bisschen mehr Zeit und es ist eine Spezialfolge. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin. Ich bin zurzeit hier unterwegs auf der Republika und habe da ganz vielen spannenden Menschen zuhören dürfen. Und bevor wir mit der Spezialfolge heute anfangen, möchte ich euch eine kleine Nachricht vorspielen. Und zwar von der Außenministerin Annalena Baerbock. Die hat nämlich am Montag auf der Republika Folgendes gesagt.
Diese Destabilisierung von unten, Bürgerinnen und Bürger durch kleine Dinge, so zu verunsichern, dass sie dann im Zweifel nicht mehr den Mut haben, für Demokratie einzustehen. Das ist das, was mich maximal umtreibt, und das ist die Sorge, die ich habe, wenn ich von solchen Attacken höre. Aber das große Glück ist, dass in den letzten Wochen und Monaten hier ja Menschen aufgestanden sind, Millionen, und wir haben das nochmal eben hinter der Bühne, gerade wann gab es die größten Demos, gemeinsam recherchiert bzw. gemeinsam gezippt. Und seit der friedlichen Revolution haben wir nicht so viele Menschen auf der Straße gesehen, sogar mehr Menschen auf der Straße als diejenigen.
Ich finde, diese Worte sind gerade ganz, ganz wichtig und ich wollte sie mit euch teilen, vor allem nochmal im Hinblick auf das, was wir Montag alles im Podcast besprochen haben, wenn es ums Sylt-Video geht, aber auch wenn es um Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft geht und wie die Stimmung gerade ist. Aber jetzt fangen wir an mit Außenpolitik, denn da ist gerade ganz schön viel los und wir müssen drüber sprechen, deshalb beginnen wir direkt.
Werbung.
Ihr Lieben, es ist wieder Ende des Monats und ihr wisst vielleicht schon, was das heißt. Ich kann über mein Lieblingsthema sprechen, über Ökostromtarife. Ich bin jetzt ja seit fast 10 Jahren Kundin bei Naturstrom und wisst ihr, warum ich dieses Datum so genau weiß? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Jörgi und ich sind jetzt nämlich 10 Jahre zusammen und damals war es so, dass wir relativ schnell zusammengezogen sind und geschaut haben, was können wir irgendwie verbessern, was können wir machen, wo können wir Sachen zusammenführen, und dann kam direkt die Idee, okay, wir können zu einem Ökostromanbieter wechseln, weil wir wollten was fürs Klima tun, und dann haben wir ganz viel verglichen und sind bei Naturstrom gelandet und seitdem auch dort geblieben. Alles, was ich euch hier über Naturstrom erzähle, ist für mich einfach eine richtige Herzensangelegenheit geworden, weil ich finde, 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser, das ist einfach so etwas, wo wir etwas fürs Klima tun können. Und in Naturstrom steckt noch viel mehr drin als diese 100% Ökostrom in höchster Qualität, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Und das war auch so ein bisschen das Kriterium für uns, dass wir einen Tarif oder auch einen Partner gesucht haben, der nicht nur Ökostrom liefert, sondern auch was fürs Klima tut und dass man selbst auch was machen kann. Und ich verrate euch jetzt was. Wenn ihr euch selber was schenken wollt, dann könnt ihr jetzt in nur 5 Minuten selber auch Ökostrom beziehen bei Naturstrom. Ihr müsst einfach nur auf die Webseite gehen, das Formular ausfüllen, es absenden und das war's. Den Rest erledigt Naturstrom für euch. Alle Formalitäten, wie zum Beispiel auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter, all das macht Naturstrom für euch. Ihr könnt etwas tun, saubere Ökoenergie, und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Für mich ist es ganz, ganz viel. Ich verbinde da selber auch ganz viel Persönliches mit und freue mich so, es euch erzählen zu dürfen. Und deshalb gibt es auch noch ein Extra für euch. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann könnt ihr euch 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas sichern. Also wechselt jetzt zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Es gab am Montag einen israelischen Luftangriff auf Rafah und darüber müssen wir jetzt sprechen und eure Fragen klären. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten von euch in den letzten Tagen bekommen und es ist wieder wie immer, dass alles etwas undurchsichtig ist und wir versuchen jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, schauen uns an, was dort passiert, und das ist nicht schön, ich warne euch vor. Das israelische Militär hat am Sonntagabend einen Militärschlag im nördlichen Stadtteil Tal al-Sultan in der Stadt Rafah ausgeführt. Und Rafah, das ist eine der südlichsten Städte im Gazastreifen, die liegt direkt zur Grenze zu Ägypten. Und da haben früher mal 1 Million Menschen gelebt. Das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens. Und jetzt sind da ganz, ganz viele Menschen auch hingeflohen. Darüber haben wir auch in den letzten Wochen gesprochen. Und die meisten von ihnen sind jetzt auch erneut geflohen, seit Israel Anfang des Monats einen sogenannten begrenzten Angriff auf die Stadt gestartet hat. Hunderttausende wohnen in Zeltlagern. Und nach Angaben des von der in der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza wurde durch diesen Luftangriff auch ein Zeltlager für vertriebene PalästinenserInnen getroffen und dabei sollen mindestens 45 Menschen getötet worden sein. Dutzende wurden demnach verletzt. Ja, und der palästinensische Rote Halbmond, der sagt, das getroffene Gebiet, das ist ja eine ausgewiesene humanitäre Zone für Menschen, die vor israelischen Kampfhandlungen geflohen sind. Und die sind jetzt getroffen worden. Und der palästinensische Rettungsdienst, der berichtete von Horrorszenen und auch auf den sozialen Medien sieht man Bilder, die man nicht in seinem Leben sehen möchte. Es ist alles voll davon. Und es ist wohl so, dass unter den Opfern Dutzende Frauen und Kinder sind. Die UN sagt nochmal, es sind 1 Million Menschen in 3 Wochen aus Rafah geflohen. Sie hätten die Stadt im südlichen Gazastreifen in den vergangenen 3 Wochen verlassen. Zitat, dies geschah, ohne dass es einen sicheren Ort gab, an dem man gehen konnte. Inmitten von Bombardierungen, Mangel an Nahrungsmitteln und Wasser, Müllbergen und ungeeigneten Lebensbedingungen. Es werde Tag für Tag fast unmöglich, Hilfe und Schutz zu leisten. Zu dem, was der palästinensische Rote Halbmond sagt, dass in diesen ausgewiesenen humanitären Zonen Bomben eingeschlagen sein sollen oder Raketen, dazu gibt es einen Faktencheck bei ZDF heute, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Die IDF hatten für die palästinensische Bevölkerung immer wieder Schutzzonen ausgewiesen, schreibt ZDF heute, und da konnte die Zivilbevölkerung Zuflucht finden. Die Armee informierte über diese Gebiete und unter anderem mit Flugblättern oder auch Videos. Und es ist wohl so, dass der IDF den gesamten Gazastreifen in durchnummerierte Zonen eingeteilt hat. Und der Luftangriff, der erfolgte auf Block 2371. Das ist einer der sicheren Bereiche, den die israelischen Besatzer genannt hatten. Aber nicht diese gesamte Parzelle 2371, sondern nur ein kleiner Teil davon liegt innerhalb der ausgewiesenen Schutzzone. So ist das in den Karten der israelischen Streitkräfte dargestellt. Und der IDF sagt auch, der Schlag erfolgte nicht in der gekennzeichneten humanitären Zone. Trotzdem bleibt die Frage, ob dieser Angriff ein Kriegsverbrechen sein kann. Denn auch wenn er nicht in der erklärten Schutzzone erfolgt ist, könnte er dennoch die Regeln des humanitären Völkerrechts verletzt haben. Denn Angriffe müssen immer eine Verhältnismäßigkeit beachten. Zivile Opfer bedeuten zwar nicht automatisch ein Kriegsverbrechen, müssen aber begrenzt werden. Aber der Angriff könnte einen Verstoß gegen Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs vom Freitag darstellen. Der hat Israel nämlich verpflichtet, den Militäreinsatz in Rafah unverzüglich zu beenden. Ja, was sagt Israel jetzt zu all dem? Israels Regierungssprecher Havi Himan, der erklärte, der Luftangriff galt 2 Hamas-Kommandeuren. Ja, bei diesem Angriff gegen diese legitimen Ziele wurden 2 ranghohe Hamas-Vertreter mit Präzisionsmunition getötet. Ja, und Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, der sprach mit Blick auf den Vorfall, dass dort auch Dutzende Frauen und Kinder gestorben sind. Ja, wenn man das einmal alles zusammennimmt, dann haben wir einen Angriff, der 2 Hamas-Terroristen gelten sollte. Es wurden zivile Opfer getroffen, vor allem Kinder und Frauen. Ob es ein Kriegsverbrechen ist, kann man in diesem Moment noch nicht sagen, aber Israel gerät ganz schön krass in Kritik. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, sollte dieser Angriff auf Rafah eigentlich beendet werden. Und Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, der sprach jetzt mit dem Blick auf diesen Vorfall, dass so viele Zivilisten gestorben sind. Er sprach von einem tragischen Missgeschick, so hat er es genannt. Im Parlament sagte er, man werde daraus lernen. Aber er betonte auch, nach Angaben seines Büros, Zitat, ich werde nicht nachgeben oder kapitulieren, ich werde den Krieg nicht beenden, bevor wir alle unsere Ziele erreicht haben. Und die israelische Armee hat dann gesagt, dass sie noch eine Untersuchung wegen dieses Vorfalls einleiten würden. Ja, und es ist auch so, dass Journalisten vor Ort immer wieder jetzt auch sagen, es gibt neue Angriffe auf Rafah und auch die Panzer rücken näher auf die Stadt zu. Und dann gab es gestern auch noch eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der verurteilte den Luftangriff. Er sagte, es seien zahlreiche unschuldige Zivilisten getötet worden, die Schutz vor dem tödlichen Konflikt gesucht hätten. Es gäbe keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Dieser Horror muss aufhören. Und auch der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk sprach von entsetzlichen Bildern. Was sagt die Bundesregierung? In Berlin, da hat sich erstmal keiner so richtig geäußert. Das war alles ganz schön zurückhaltend. Ja, ob es sich dabei um ein Kriegsverbrechen handele, das müssten Juristen klären. Das sagte der Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Wenn so etwas passiert, ist das verurteilungswürdig. Und ich finde, UNICEF bringt es sehr genau auf den Punkt. Die Bilder von verbrannten Kindern und Familien, die aus zerbombten Zelten in Rafah kommen, die schockieren uns alle. Die Berichte über die Tötung von Kindern, die in behelfsmäßigen Zelten Zuflucht gefunden haben, sind unverzeihlich. Seit über 7 Monaten sind wir Zeuge dieser Tragödie, bei der Tausende von Kindern getötet oder verletzt wurden. Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, die bedingungslose Freilassung aller Geiseln und ein Ende des sinnlosen Tötens von Kindern. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden, genau da müssen wir hinschauen. Und wir heben das Thema jetzt nochmal auf eine andere Ebene, denn mit all dem, was gerade vor Ort passiert, werden immer wieder die Diskussionen lauter darum, wie denn ein Ende dieses Konfliktes aussehen könnte. Und ganz oft kommt die Zwei-Staaten-Lösung dann immer wieder in Betracht. Und jetzt ist es auch so, dass einige Länder gesagt haben, dass sie das wollen und Palästina als Staat anerkennen. Und ich möchte euch hier gern nochmal an meine Spezialfolge zu Israel und Palästina, die ja ungefähr jetzt ein Jahr her ist, erinnern. Da war ich da vor Ort und habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, habe meine eigenen Eindrücke geschildert. Das ist natürlich alles vor dem 7.10. gewesen. Das hat sich ungefähr so angehört. Es gibt 2 Identitäten. Das kollektive Bewusstsein auf israelischer Seite gründet sich auf der Erfahrung, dass sie immer eine historische Minderheit waren. Sie wollen nie wieder Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung zulassen, nie wieder Opfer sein. Und ehrlich gesagt, wie könnten wir da jemals widersprechen? Und dann ist da das palästinensische Selbstverständnis. Es gibt für sie eine historische Legitimität, dass sie dort leben wollen. Und sie sind in dem Land einfach mehr Menschen. Sie sehen sich also in einer demografischen Mehrheitsposition, die lediglich unter den aktuellen politischen Bedingungen nicht zum Tragen kommen würde. Es geht also bei dem Konflikt nicht nur mehr um Grenzen und Territorium. Es ist kein nationaler Konflikt mehr. Diese Fragen werden überlagert von Debatten um Gerechtigkeit und historischen Ansprüche, um Landnahme und Kolonialismus, um Flucht, Migration, Religion, Identität und Legitimität. Dann kommt eben hinzu, dass hier nicht einfach 2 gleich starke Mächte kämpfen. Es gibt politische und militärische Machtverhältnisse und eine Ungleichverteilung von Ressourcen. Das alles war vor dem 7.10. Und nun ist es so, die linke Regierung in Spanien hat die Anerkennung eines Palästinenserstaates formell vollzogen und auch Norwegen und Irland haben diesen Schritt vollzogen. Bei der Kabinettssitzung in Spanien wurde ein entsprechendes Dekret verabschiedet, Zitat, dies ist eine historische Entscheidung, die ein einziges Ziel hat, den Israelis und den Palästinensern zum Frieden zu verhelfen, das sagte der Ministerpräsident Pedro Sánchez in Spanien. Ja, und dann gab es noch eine Debatte darüber und die Frage, wie die Grenze denn aussehen könnte von einem Staat Palästina. Und dazu sagte er dann, das würde ihm nicht zustehen, die Grenzen anderer Länder zu definieren. Die Position Madrids stehe aber voll und ganz im Einklang mit den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und mit der traditionellen Position der EU. Man erkenne deshalb die Grenzen von 1967 an, die es vor dem 6-Tage-Krieg gegeben habe. Ja. Und auch dazu könnt ihr gerne nochmal in die alte Folge reinhören, da erzähle ich etwas mehr darüber. Der Staat Palästina müsse, so der sozialistische Politiker, in erster Linie lebensfähig sein. Das Westjordanland und der Gazastreifen müssen durch einen Korridor verbunden sein, mit Ostjerusalem als Hauptstadt und vereinigt unter der rechtmäßigen Regierung der palästinensischen Autonomiebehörde. Und er hat dann auch nochmal gesagt, und das finde ich wirklich wichtig, dass diese Entscheidung seiner Regierung nicht gegen jemanden gerichtet ist. Das heißt, auch nicht gegen Israel. Israel ist ein befreundetes Volk, das sie respektieren, das sie schätzen und mit dem sie weiterhin die bestmögliche Beziehung haben wollen. Man weise die islamistische Hamas zurück und verurteile in aller Schärfe die Terroranschläge vom 7. Oktober auf Israel. Die Anerkennung sei aber der einzige Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Und in einer Pressemitteilung von Norwegen heißt es, die Palästinenser haben ein grundlegendes, unabhängiges Recht auf einen eigenen Staat. Sowohl Israelis als auch Palästinenser haben das Recht, in Frieden in getrennten Staaten zu leben. Es kann kein Frieden im Nahen Osten ohne eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und es ist zurzeit ja auch so, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Palästina als Staat anerkennen. Aber, und das ist interessant, das gilt nicht für die wichtigsten westlichen Länder, schauen wir mal auf die USA und auch eine Mehrzahl der EU-Staaten, darunter auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Sie setzen sich zwar für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, aber sie sehen die Anerkennung Palästinas als Ergebnis, und zwar von direkten Verhandlungen zwischen Israel und Palästina. Was ist jetzt diese Zwei-Staaten-Lösung? Das müssen wir vielleicht nochmal klären. Das bedeutet, dass es einen unabhängigen palästinensischen Staat gibt, so ein bisschen wie Sánchez das gerade auch erklärt hat. Und der soll dann friedlich an der Seite mit Israel leben. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat in den letzten Wochen auch gesagt, dass diese Regelung etwas ist, auf das man hinarbeiten muss und die Hoffnung geäußert, dass nach einem Sieg über die terroristische Hamas die Chancen auf eine friedliche Koexistenz zweier Staaten realistischer sein könnte als in den vergangenen Jahren. Ich glaube, und das merke ich vor allem in dieser Zeit gerade sehr stark, wir haben in Deutschland ein super Wahljahr, wir haben total viele Themen hier. Wir haben außenpolitisch so viel, was uns beschäftigt, auch das habe ich auf der Republika in den letzten zwei Tagen auch sehr stark gemerkt. Wir schauen in die Ukraine, wir schauen zu Russland, wir schauen in den Gazastreifen, wir schauen nach Israel, es ist so viel los auf dieser Welt. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir hinschauen, dass wir hinhören, dass wir uns aufklären, dass wir mit Menschen darüber sprechen. Und dafür habe ich heute gedacht, wir haben den Fokus auf diesem Thema, weil es so wichtig ist, was dort passiert, weil es wichtig für uns ist, weil es wichtig für die Welt ist, weil das Thema seit dem 7. Oktober nochmal an Dramatik zugenommen hat. Und deswegen heute in einer etwas ausführlicheren Variante zu einem Thema. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen dazu in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, wenn ihr Lust habt. Ich habe euch auch noch einen Live-Ticker mit reingepackt, wenn ihr es noch aktueller verfolgen wollt. Schreibt mir gerne, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr Anregungen habt. Ich freue mich über jede Bewertung für diesen Podcast. Abonniert ihn, teilt ihn, schreibt eine Bewertung und wir hören uns dann am Freitag wieder, denn ich weiß nicht, was ich euch anderes sagen soll zurzeit als irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst.